Der Vorteil bei den Geboten ist, dass man sie an 10 Fingern abzählen kann. Als Henry Lawrence heute Morgen vom zweiten Gebot sprach, habe ich gedacht, ja, da fängt die Problematik dann auch schon an. Wenn wir es lesen, werden wir sagen, okay, alles noch klar. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild für Gott, von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. So klar ist das aber gar nicht, dass wir jetzt hier vom zweiten Gebot sprechen, denn es gibt ganz unterschiedliche Zählweisen. Es gibt eine jüdische, eine katholisch-lutherische, eine reformierte und eine orthodoxe. Es kann euch also passieren, wenn ihr Christen aus anderen Kirchen begegnet und ihnen sagt, zweite Gebot, denkt ihr an was ganz anderes als du. Es gibt also die Option, die ersten Gebote zusammenzufassen. Die katholische Kirche und die lutherische Kirche fassen das zusammen. Das ist bei denen das erste Gebot. Und in der orthodoxen Kirche fasst man am Anfang auch zwei Punkte zusammen. Und wenn ihr dann die Reihe nach unten geht, seht ihr, es gleicht sich wieder aus. Dann wird am Ende gesplittet. Dann zählt man das Gebot am Ende als zwei Gebote. Jetzt kann man sagen, ist egal, der Inhalt bleibt ja gleich. Es ist nur die Zählweise. Ich habe mir berichten lassen, dass in der russischen Übersetzung die Psalmen anders gezählt werden. Ich hoffe, es ist kein anderer Inhalt. Es ist nur eine andere Zählweise, denn die deutsche Bibel ist richtig. Das ist ja klar. Luther, um es genau zu sagen. Aber es ist gut, wenn man das mal weiß und sich dann nicht wundert. Ach so, du denkst da an etwas anderes. Bei dir ist das anders eingeteilt. Müsst ihr jetzt nicht auswendig kennen, aber einmal gesehen, das reicht schon. Wir halten uns an die Reformierte. Das hat damit zu tun, dass meine Frau Schweizerin ist und ich etwas weniger als die Hälfte meines Lebens in der Schweiz verbracht habe. Dort ist das Reformierte das Dominierende. Und so gehen wir durch die Gebote. Es gibt einen besonderen Moment in der Geschichte Israels mit seinem Gott. Er wird berichtet in 2. Mose 35. Und dort wird so ähnlich, wie wir das heute auch machen, erinnert an die alten Abmachungen, an die alten Gebote. Das brauchten die immer wieder, Erinnerung und Bestätigung. Für uns ist das auch eine gute Sache. Bestätigung. Ich bestätige die alten Dinge heute noch einmal. Jede Liebesgeschichte braucht das immer neu. Ich liebe dich immer noch. Und so auch die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Solch ein Moment kann heute Morgen im Gottesdienst sein. Ja, mein Gott, es bleibt dabei. Dein Wort gilt. Ich weiß, dass du mich liebst. Ich liebe dich auch. Deshalb folge ich deinem Wort. Das bringt Segen, das bringt Freiheit. Was ihr hier jetzt lesen könnt, das ist das dritte Buch Mose, Kapitel 26, Vers 1, da wird es noch ein bisschen konkreter, was im ersten Gebot formuliert wurde. Ihr dürft euch keine Götzenbilder anfertigen. Ihr dürft in eurem Land keine solchen Bilder aufstellen und anbeten, gleichgültig, ob es geschnitzte oder gegossene Standbilder oder Steinmale oder Steine mit eingeritzten Bildern sind. Denn ich bin euer Gott. wie das erste Gebot andere Götter ausschließt, so verbietet das zweite, den wahren Gott in einen Götzen zu verwandeln. Den wahren Gott in einen Götzen zu verwandeln. Der Grund für dieses Gebot ist einmal die Unsichtbarkeit und Unvergleichbarkeit von Gott. Und zum anderen die Tendenz des Menschen, sich Gott verfügbar zu machen. Und das Anfertigen eines Bildes ist Ausdruck von diesem inneren Verlangen, ihn verfügbar zu machen. Und glaub bloß nicht, dass wir das nicht auch wollen. Gott verfügbar machen. Der Gedanke, dass man im Bild über ihn verfügen kann, der ist in ganz vielen Kulturen gegenwärtig. Mit dem Gottesbild versuchte man, Gott irgendwie einzufangen und Einfluss zu nehmen. Wenn wir bedenken, dass die damalige Welt mit Götterfiguren in unterschiedlichsten Formen gefüllt war, fällt umso mehr auf, dass es von dem biblischen Gott her eine ganz spezielle Anweisung zum Bau von Altären gab. Ich zitiere: Einen Altar von Erde mache mir. Ein Dreckhaufen, auf gut Deutsch. Warum? Damit Gott nicht verkörpert wird in irgendwas. Gottes Freiheit soll gewahrt bleiben. Außerdem, das wird auch noch ein bisschen detailliert, die Israeliten bekommen ganz klar die Anweisung, ihr sollt, wenn ihr Steine benutzt für den Bau eines Altars, keine behauene Steine nehmen, also rohe Klötze aufeinanderstellen. Warum? Damit da nichts reingehämmert wird, damit da nichts geformt wird. Einfach nur Steine, damit die Versuchung nicht aufkommt, Symbole oder Gottesbilder in die Steine zu meißeln. Solch eine Anweisung findet man in der gesamten Antike sonst nirgends. Ein weiteres Indiz dafür, dass die Gebote nicht einfach menschlich vernünftig sind. Keine Tiere, weder kleine noch große, weder Landtiere noch Fische, weder Sterne noch Sonne noch Mond dürfen als Bilder für Gott verwendet werden. Die logische Begründung wird in der Bibel gleich mitgeliefert, und zwar in 5. Mose 4, Vers 27. Dort heißt es schlicht: Denn ihr habt keine Gestalt gesehen, als er mit euch gesprochen hat. Ihr habt ihn nicht gesehen. Deswegen kannst du kein Bild machen. Weil Gott unsichtbar ist, kann er von Menschen nicht bildhaft dargestellt werden. Noch mehr, es gibt überhaupt keine Analogie zwischen Gott und den Dingen auf der Erde, obwohl die Bibel in menschlichen Vergleichen von Gott spricht. Sie sagt, er hat eine Hand. Sie sagt, er hat ein Auge. Aber es ist natürlich nicht wie mein Auge. Und es ist natürlich nicht wie deine Hand. Das ist ja nur menschliche Sprache, damit wir begreifen, er nimmt wahr, damit wir begreifen, er handelt. In letzter Konsequenz bleibt Gott unfassbar, immer auch ein Stück Rätsel. Vielleicht seid ihr jetzt ein bisschen enttäuscht, ein bisschen überrascht. Ihr müsst ja das nicht unbedingt teilen. Gott bleibt immer auch ein Stück Rätsel. Luther nannte das den Deus absconditus, den verborgenen Gott, den man nicht versteht. Ich habe mehr Angst vor den Leuten, die wissen, wie Gott funktioniert. Jesaja, der Prophet, fragt die Leute einmal ganz direkt: Wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Jeder Vergleich ist unmöglich, wegen der Unendlichkeit und Größe von Gott. Es gibt eben keine Analogie mit irdischen Dingen, weil Gott jenseits der Sichtbarkeit, jenseits unserer Vorstellungen ist. Da begeistert die Bibel umso mehr, wenn sie sagt: Leute, dieser Gott, der euch eigentlich verborgen ist, der offenbart sich. Meine Kindern im biblischen Unterricht habe ich das immer so erklärt: Stellt euch drei Indianer vor. Könnt sie nennen: lange Nase, großes Ohr, dicker Fuß. Nee, das ist nicht so elegant. Noch? Rote Feder. Also so heißen unsere drei Indianer. Und die sitzen am, wie heißt das Meer, da wo die sitzen können? Ja, sie nennen es das große Wasser. Und sie überlegen sich, ob da auf der anderen Seite des großen Wassers auch noch irgendwelche Lebewesen sind. Sitzen am Lagerfeuer und überlegen. Die ganze Nacht. Und das Einzige, was sie zustande bringen, ist Indianergedanken. Oder? Sie werden immer aus ihrer Erfahrungswelt überlegen: Ja, so könnte es sein. Und das Staunen wird riesengroß, wenn eines Morgens das Wasser plätschert, sie hören Ruder klappern und es steigt aus ein Herr, 1,50, und sagt: Guten Morgen, meine Hellen. Und hat solche Augen. Und spätestens in diesem Moment verstehen meine Kinder, meine Jugendlichen: Ach so, ja klar, Indianer können immer nur Indianergedanken denken. Es gab noch kein Internet. Und sie werden niemals drauf kommen, dass auf der anderen Seite des großen Wassers ein Japaner ist. Nur wenn er selbst kommt und sich zeigt und sich offenbart, dann können sie wissen, was da ist. So hat Gott von seiner Welt, die für uns durch ein riesengroßes Wasser getrennt ist, gesagt: Ich komme zu euch, ich zeige mich euch, damit ihr wisst, damit ihr von mir wisst. Am klarsten zeigt er sich in Jesus. Da ist er einer von uns geworden. Und er hat sich immer wieder Leute rausgesucht, durch die er sprechen konnte, Propheten. Es gibt Spuren von ihm. Auf die sollten wir achten. Auf die sollten wir dankbar und staunend achten. Und unsere eigene Fantasie umso mehr zügeln, weil wir so schnell unsere eigenen Gottesbilder zurechtformen. Jetzt wirst du sagen: Mir passiert das nicht. Ich sage: Doch, dir auch. Und wetten, du hast dein eigenes gezimmertes Gottesbild. Das ist verwoben mit deiner Biografie, das ist verwoben mit deiner Kultur, das ist verwoben mit deiner Erziehung. Und möglicherweise hast du ein anderes Gottesbild als ich. Vielleicht sogar ein anderes als deine Frau. In Psalm 106 kann man Folgendes lesen, wohin es führt, wenn Menschen ihre eigenen Bilder mit Gott verwechseln. Sie verwandeln, heißt es dort, die Herrlichkeit ihres Gottes in das Bild, und das ist jetzt ziemlich brutal, in das Bild eines Ochsen. Naja, ganz so brutal machen wir es nicht. Wir verwandeln es in unser Bild. Und es hat alles nichts geholfen. Die Israeliten ließen sich an der Stelle nicht abhalten. Im Buch der Richter, im zweiten Chronikerbuch, wird beschrieben, wie sie Figuren verehren. Und es wird gesagt, welche Folgen das hatte. Schlimme Folgen. Gefangenschaft. Sie haben ihre Freiheit verloren. Und immer wieder, wenn sie ernst gemacht haben mit Gott, dann haben sie diese Bilder weggeschmissen. Sie zu Kleinholz gemacht. Das erinnert uns daran, wie heilsam und befreiend es ist, wenn falsche Bilder von Gott beseitigt werden. Ist das zweite Gebot so gemeint, wie es im Islam praktiziert wird? Experten unter uns wissen, im Islam darf man? Habt ihr Menschenbilder im Islam gesehen? Nein. Gottesbilder natürlich sowieso nicht. Man darf Menschen und Gott nicht abbilden. Das hat zu einer fast prinzipiellen Ablehnung von darstellender Kunst geführt. Das Einzige, was man darf, sind Ornamente. Jetzt kommt es euch wieder, gell? Alle Bilder zeigen, die Tempel sind verziert mit Ornamenten, aber kein einziges Bild. Ein bisschen anders als in der orthodoxen Kirche. Ist das zweite Gebot so gemeint, dass also gar keine darstellende Kunst erlaubt ist? Noch ein bisschen konkreter. Dürfen Kinder keine illustrierte Kinderbibel anschauen? Ist alle Kunst verboten? Antwort: Nein. Nein mit Ausrufezeichen. Schon im Alten Testament ist das anders. Nur ein paar Kapitel weiter, also ein paar Kapitel nach 2. Mose 20, wird die Konstruktion des Heiligtums der Israeliten beschrieben. Damals noch ein mobiles Heiligtum. Camping-Heiligtum zum Mitnehmen. Aber das Ding, das war sowas von schön. Und es heißt, dass Gott sogar die Handwerker mit dem Geist begabt hat, dass sie wunderschöne Arbeiten machen konnten. Also Kunst. Eine Bundeslade, also dieser Kasten, wo die Gesetzestafeln drin aufbewahrt wurden und der grüne Stab Aarons und ein bisschen Manna, dazu die extra schönen Leuchter vor dem späteren Tempel aus Stein, waren sogar verzierte Säulen aufgestellt, die keinerlei Statikfunktion hatten. Ich kann das beweisen. Architektonisch Begabte werden sofort sehen, aha, es gibt einen Gebäudegrundriss und es gibt zwei Kreise, die da gezeichnet sind. Das sind zwei Säulen ohne statische Funktion. Die haben sogar Namen. Die eine heißt Boas und die andere heißt Jachin. Jachin bedeutet, Gott gründet, und Boas, in ihm ist Stärke. Und wenn man sich das von vorne anguckte, dann sah das nach dem Archäologen Keil so aus. Die beiden Säulen stehen also davor. Das ist Verzierung. Das ist kunstvoll gemacht. Wir sollten also im Blick behalten, dass der Gott, den kein Bild fassen kann, nichts gegen Kunst hat. Er hat sogar später das Zeichen des Kreuzes aufgerichtet. Es geht nicht um Kunst- und Kulturfeindlichkeit, sondern es geht um den Gedanken, Gott verfügbar zu machen, Gott klein zu machen. Ein beeindruckendes Beispiel für diese Fehlentwicklung sehen wir in einem anderen Symbol, das im 4. Buch Mose beschrieben wird. Was ihr hier seht, ist die Erinnerung an dieses alte historische Gebilde, die sogenannte eherne Schlange oder metallene Schlange, die an dem Ort steht, wo das historisch passiert ist. Eine dramatische Situation beim Weg des Volks durch die Wüste. Und wer damals im Glauben, im Vertrauen auf Gottes Wort diese metallene Schlange anschaute, der wurde gerettet. Später aber haben die Israeliten diese Schlange zu einem Kultgegenstand gemacht. Das heißt, sie haben nicht mehr den Gott geehrt, der ihnen dieses Zeichen gegeben hat, sondern sie haben tatsächlich diese Schlange geehrt. Und dann hat Gott selbst den Befehl gegeben, schlagt sie kaputt. Schlagt sie kaputt, zerstört sie. So wollte ich das nie. Kunst ist gut, solange sie den Schöpfer ehrt. Wenn wir nun ein bisschen weiter durch die Geschichte gehen, dann sehen wir, dass bei der Weitergabe des Evangeliums im Neuen Testament Götterbilder Alltag waren. Und in der Evangeliumsverkündigung hat Paulus die Begegnung mit dieser Realität zur Konfrontation genutzt. Paulus hat den Bilderdienst herausgefordert und klare Worte gesprochen. Das sind menschliche Dinge, das ist menschengemacht, von Menschen ausgedacht. Jahrhunderte nach Paulus zog ein Missionar durch Deutschland und brachte Germanen das Evangelium. Die Germanen in Hessen hatten einen Ort, von dem sie glaubten, dort sei die Gegenwart und Kraft von einem Gott besonders stark, die Donareiche. Donar war der Gott und der Eichbaum war der Platz, von dem sie glaubten, hier sitzt er. Der Missionar Bonifatius erklärte den Leuten, dass es nur einen wahren Gott gibt. Und sie fielen ihm ins Wort. Nein, Donar ist stärker. Pass bloß auf, was du sagst. Das ließ es sich klarstellen. Durch direkte Konfrontation. Wir fällen die Eiche. Boah, Mann, wenn du nur in die Nähe des Baums kommst, fällst du tot um. Kann man sehen? Künstlerische Darstellung, damals gab es noch keine Fotografie. Da steht einer mit einer großen Axt. Und ihr seht an dem Baum, fehlt schon was. Und der hämmert immer noch. 723 nach Christus. Bonifatius fiel nicht, es fiel die Eiche. Welche Motivation hinter der Figuren- und Bilderproduktion steht, erklärt Paulus in Römer 1. Sie haben nicht Gott die Ehre gegeben, sondern sie gaben sich für besonders gescheit aus und wurden dabei zu Narren. An die Stelle des ewigen Gottes in seiner Herrlichkeit setzen sie Bilder von sterblichen Menschen, von Vögeln und von vierfüßigen und sogar kriechenden Tieren. Es gibt eine merkwürdige Aussage im Buch der Offenbarung, heute Morgen schon einmal zitiert. Dort steht geschrieben, 13. Kapitel ab 14 folgende, dass am Ende der Zeit die Menschen nicht aufgeklärt sind, sondern dass am Ende der Zeit die Rückkehr zu neuem Götzendienst stattfinden wird. Gott gibt seinen Leuten keine Bilder, sondern seine Namen. Die sollen sie ehren. Am schlichten Altar sollen sie sich an seinen Namen erinnern. Gott schenkt seine Gegenwart, indem er, so sagt es die Bibel, seinen Namen bei ihnen wohnen lässt. Ihr sollt einen Platz auswählen, an dem der Name Gottes wohnt, so steht es in 5. Mose Kapitel 12. Da sollt ihr hingehen, da sollt ihr beten. Und in diesem Tempel und in dieser Stiftshütte gab es kein Bild, aber Gottes Gegenwart war da. Und die Botschaft darin ist folgende: Ihr sollt dem vertrauen, der unsichtbar ist. Ihr sollt dem vertrauen, der unsichtbar und dennoch aktiv ist. So werdet ihr ihn erfahren, tiefe Gemeinschaft mit dem unsichtbaren Gott erleben, wie sie, im Neuen Testament hergesprochen, der Geist Gottes ermöglicht. Und wenn dann im Neuen Testament von Jesus gesagt wird, wer mich sieht, der sieht den Vater, dann ist auf der einen Seite klar, dass Jesus eine sichtbare Gestalt hatte. Dem konnte man die Hand geben. Der konnte sogar, Pfadfinder aufgemerkt, Feuer machen. Das kann nicht jeder. Er hatte sogar eine Berufsausbildung. Er hatte also eine Gestalt. Aber nicht die sichtbare Gestalt ist das Wichtige. Sein Wesen, seine Art zeigt den Vater. Im Neuen Testament wird nirgends gesagt, wie Jesus aussah. Lange Haare, kurze Haare, Bart, kein Bart, breite Schultern oder nicht. Nichts davon. Es interessiert, was er gesagt und was er getan hat. Entsprechend wird auch betont, Glaube ist dem Vertrauen, den man nicht sieht. Und ausdrücklich wird von Christen gesagt, dass sie Jesus nicht sehen und ihn trotzdem lieben. Und dieser Jesus, so betont es die Bibel, ist das authentische Bild vom lebendigen, unsichtbaren Gott. Und noch atemberaubender, in dieses Bild will Gott mich, sterblichen Menschen, und dich, sterblichen Menschen, verwandeln. Deshalb ist der Weg zu einem echten Gottesbild die vertrauensvolle Beziehung zu Jesus. Das Verwurzeltsein in Gottes Wort und das Verwurzeltsein in gesunder Lehre. Wer das vernachlässigt, der landet bei Zerrbildern. So wie es Martin Buber, der jüdische Philosoph, beschrieben hat. Ich zitiere: Unsere Fantasie lehnt sich gegen den Glauben auf. Wir versuchen uns ein menschliches Bild von Gott zu machen, statt uns mit dem zu begnügen, was Gott von sich offenbart. Und jetzt ist auch klar, um was es beim zweiten Gebot in letzter Konsequenz geht. Um das Problem nämlich der Umkehrung des Verhältnisses von Gott und Mensch. Der Mensch darf eben nicht zum entscheidenden Faktor werden, indem er bestimmt, was und wie Gott sein darf. Ein Beispiel dafür ist die Theologie des 19. Jahrhunderts. Dort war man überzeugt, dass man vom Zorn Gottes nicht mehr reden solle. Einen zornigen Gott gibt es nicht. Kannst du knicken, kannst du streichen, streich durch. Es gibt nur den lieben Gott. Wir können und wir dürfen nicht entscheiden, wie Gott sein darf. Wenn wir ihn zuschneiden auf unser Maß, auf unsere Vorstellungen, dann ist das Götzendienst. Gott muss Gott bleiben. Und deshalb müssen wir die eigenen Gottesbilder überprüfen. Jeder hat sie. Fragt mal nachher am Tisch, beim Café oder zu Hause. Frag dich, wenn du alleine bist, was für ein Bild von Gott hast du? Und wenn du mit anderen austauscht, werdet ihr feststellen, die Vorstellungen sind nicht immer gleich. Ich weiß für mich, meine Vorstellungen sind nicht alle falsch, aber sie sind einseitig, weil ich bin. Sie sind armselig, weil ich bin. Und sie werden beständig korrigiert. Und ich weiß auch, was meine Sehnsucht ist. Ich will Gott kennenlernen, wie er ist, wie er wirklich ist. Und das immer mehr. Ich möchte bereit sein, meine brüchigen Vorstellungen korrigieren zu lassen. Und immer wieder zerbrechen meine selbst gebastelten engen Gottesbilder. Und glaubt mir, das ist nicht immer schön. Und da begreife ich, wie wichtig das zweite Gebot ist. Sperr ihn nicht ein in deine Schubladen. Er ist mehr, er ist größer, er ist anders. Und er sagt mir heute Morgen, lebe nicht in deiner Fantasie über mich, sondern halte dich an das, was ich tatsächlich gezeigt und was ich gesagt habe. Amen. Mir geht es so, dass ich, wenn ich einem längeren Vortrag zuhöre, ein bisschen Zeit brauche, sortieren muss. Vielleicht geht es euch auch so. Ich lade euch ein, ein paar Momente der Stille zu haben und dann dürft ihr auch gerne das, was euch wichtig ist, das, was euch klar geworden ist, wo Gott gesprochen hat, dürft ihr das gerne in ein Gebet formulieren. Ich werde diese Zeit des Gebetes dann nach einer gewissen Phase abschließen.